Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast über ein achtsames Miteinander, Beziehungsende und Neustart. Hier sprechen wir über Kommunikation, Gefühle und rechtliche Aspekte in Beziehung, Trennung und Scheidung und alles, was dazugehört. Unser Ziel ist es, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit einer neuen Klarheit gestalten kannst.
In diesem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebenssituationen. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in dem einen Bereich beschäftigen, wirken oft auch in anderen. Egal, welche persönliche Herausforderung gerade vor dir liegt, wir stehen dir hier mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich auf deinem Weg.
Heute wollen wir über die hohe Kunst, sich professionell nicht gegenseitig an die Gurgel zu gehen, sprechen. Wir sprechen über Mediation. Und was Mediation ist und warum das wie ein Wellness-Angebot klingt, das fragen wir heute die ausgebildete Mediatorin Yvonne Benecke.
Genau. Denn, wie ihr vielleicht auch wisst, auch schon aus den anderen Podcast-Folgen, bin ich nicht nur Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht, sondern tatsächlich habe auch eine Mediationsausbildung und mein Fachwissen dort auch noch vertieft durch das entsprechende Studium, diesen Masterstudiengang, diesen unaussprechlichen Masterstudiengang in Leadership and Organizational Development. Genau.
Ja, und Mediation, Yvonne, das klingt nach Lavendelduft und nach Klangschalen. Und aus deinen Erzählungen, so aus den letzten Jahren, ist es manchmal eher wie ein diplomatisches Krisengespräch zwischen zwei Vulkanausbrüchen. Also da geht es schon manchmal echt zur Sache, wie ich so mitgenommen habe. Ja, was passiert da? Wie läuft sowas ab? Was machst du da überhaupt im Mediationsverfahren? Hol uns mal ab.
Ich finde es klingt wie ein Wellnessangebot nach Lavendel, Duft und Klangschale. Wir meditieren miteinander. Also ganz oft verwechseln Menschen auch Mediation mit Meditation. Das finde ich total charmant. So, unsere geneigten Hörerinnen, die uns schon länger hier verfolgen auf unserem Podcast, wissen, dass wir beide meditieren. Aber das hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Mediation zu tun. Mhm. Mediation ist ein Instrument zur Konfliktlösung und hat weniger mit Lavendelduft und Klangschalen zu tun, als tatsächlich vielmehr mit guter Fachkenntnis in Verhandlungsführung, damit Menschen, die nicht mehr miteinander reden oder eine gute Störung in der Kommunikation mit sich bringen und aber gleichwohl das Bedürfnis haben, eine Lösung für gemeinsame Fragestellungen, die sie alleine nicht klären können, hier zu finden, ja, zu mir kommen.
Mhm. Ich habe gelernt in der Vorbereitung für diese Aufnahme heute, dass es sogar ein Gesetz zur Mediation gibt. Und trotzdem ist Mediation ja immer eine freiwillige Geschichte, nicht? Das heißt, das ist nichts, was verordnet werden kann vom Gericht, so habe ich das verstanden, sondern es gibt eben ja zwei Menschen im besten Fall, die eben irgendwo ein Thema zu lösen haben, ein Thema gemeinsam anschauen wollen und sich deswegen freiwillig dahin begeben, mhm, oder?
Also als erstes, wir brauchen mindestens zwei Menschen. Mhm. Also das heißt, wir brauchen einen Konflikt und einen Konflikt, es gibt ja auch innere Konflikte, wir können innere Konflikte mit uns selber haben, dann haben wir einen intrapersonellen Konflikt, aber hier in der Mediation brauchen wir tatsächlich einen Konflikt zwischen mindestens zwei Personen, mhm, die unterschiedliche Auffassungen, Interessen, Bedürfnisse, irgendetwas haben, wo sie in den Positionen, in den unterschiedlichen Positionen nicht zusammenfinden können. Und vielleicht, wir hatten in einer unserer ganz ersten Folgen, ich habe es heute nochmal nachgeschaut, gleich ganz am Anfang, Konflikt als Chance heißt die Folge, glaube ich, auch doch einmal was zum Konflikt, zur Entstehung von Konflikten, welche Konfliktstufen es überhaupt gibt. Und da muss man schon im Vorwege sagen, bevor man über Mediation nachdenkt, muss man sich erstmal anschauen, wie weit ist unser Konflikt denn gediehen? Wir hatten da verschiedene Stufen, beispielsweise die Win-Win-Stufe, wo wir beide noch auf einer Stufe als Konfliktparteien sind oder mehrere Personen auf einer Ebene noch sind, wo man noch daran interessiert ist, dass alle gesichtswahrend und gut aus dieser Krise, aus diesem Konflikt, aus den Fragestellungen, die da auf dem Tisch liegen, herausgehen. In dem Moment, wo wir schon Stufe 2 haben, nämlich die Win-Lose-Stufe, dann haben wir das schon nicht mehr. Dann haben wir schon ein anderes Machtgefälle und dann haben wir auch schon jemanden, der da nicht mehr als Gewinner mit rausgeht. Und dann verhärten sich ja auch Fronten. Und das ist auch wichtig für den Mediator, für die Mediatorin, den Konflikt entsprechend einstufen zu können. Und gerade wenn der Konflikt weit fortgeschritten ist und die Menschen schon dabei sind, sich gegenseitig in den Abgrund schubsen zu wollen und dem anderen, ich sage es immer ganz nett, der Schwarze unter dem Fingernagel nicht mehr gönnen, dann ist die Mediation vielleicht auch nicht mehr das richtige Instrument zur Konfliktlösung. Dann ist das streitige gerichtliche Verfahren die bessere Wahl. Und du hattest es angesprochen, ja, es gibt ein Gesetz. Für alles haben wir in Deutschland Gesetze, Verordnungen, irgendetwas, Verwaltungsvorschriften. Hier ist es ein Gesetz, das Mediationsgesetz, in dem die Mediation und die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um Mediator zu sein und wie etwas abläuft und was man da beachten muss, da drin geregelt. Und das Wichtigste an diesem Gesetz ist eigentlich diese Freiwilligkeit und Allparteilichkeit. Also wenn wir das nicht wollten, könnten wir ja zu den Eltern gehen oder wir könnten die beste Freundin fragen oder den besten Freund. Der ist aber ja meistens parteiisch. Ne? Oder die Eltern sind parteiisch und haben das Handwerk auch nicht gelernt. In der Vielzahl der Fälle jedenfalls nicht. Wenn man von ganz normalen Menschen ausgeht, die jetzt nicht geschult sind in Kommunikationstechniken und vielleicht auch selber nicht den Abstand damit bringen können. Ja. Und von daher ist das etwas, was die Menschen ja suchen. Ja, diejenigen, die einen Konflikt haben und sehen, wir beide können es nicht miteinander regeln, wissen auch irgendwie, auch unsere Familie oder Freunde sind eigentlich nicht die richtigen Ansprechpartner, um diese schwierigen Fragen mit uns zu klären, weil wir haben ja vielleicht auch Sorge, dass wenn wir miteinander diese schwierigen Themen besprechen wollen, es eskaliert. Mhm. Ne? Und zwar so verbal eskaliert, dass es manchmal verbal unterhalb der Gürtellinie, unter die Gürtellinie rutscht. Mhm. Und das mögen die meisten Menschen nicht. Ich habe hier in der Mediation, es wird immer wieder betont, wir möchten es ja sachlich, ne? Wir möchten das ohne Emotionen und auch diese Angst, dass es eskaliert und man sich Dinge sagt, die dem anderen wehtun und die die Sache selbst nicht fördern, die ist immer mit im Raum. Und da hatten wir gerade letztens unsere Eisbergfolge, den fand ich wirklich super, super klasse. Und die würde ich an dieser Stelle gerne nochmal empfehlen wollen. Also hört euch die ruhig an, denn das ist eine Folge, die ist ganz wichtig, auch gerade wenn man über Mediationsverfahren nachdenken möchte.
Ja. Jetzt ist das Mediationsverfahren ja so ein bisschen das Bindeglied zwischen Paartherapie und gerichtliche Auseinandersetzung, sag ich mal, also so die Zwischenstufe. Du als Anwältin kannst ja immer nur eine Rolle spielen, habe ich verstanden, nicht? Das heißt, du kannst entweder nur als Mediatorin tätig sein oder eine Seite im Scheidungsverfahren nachher vertreten, nicht? Wie ist denn da so der Ablauf? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und möchte geschieden werden, würdest du dann denjenigen in ein Mediationsverfahren erstmal geben oder kommen die Menschen zu dir mit dem Antritt, geschieden zu werden und sind dann mit Mediation schon durchgedanklich? Gibt es da irgendwie Zusammenhänge
ganz
aus deiner Erfahrung?
Ganz viele unterschiedliche Aspekte in dieser Fragestellung, die du so in den Raum geworfen hast. Als erstes würde ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen. Mediation ist keine Therapie und ersetzt auch nicht die Paartherapie. Menschen, die hier sind, sind vielleicht ganz gut beraten, wenn sie sich auch, gerade wenn sie sich in einer Krise befinden, anderweitig, ich nenne das immer, freundlich coachen lassen und vielleicht ja auch therapeutisch coachen lassen, je nachdem, was für ein Bedarf da ist in dieser Krisenzeit. Aber Mediation an sich hat ja etwas damit zu tun, dass man bestimmte Themen klären möchte. Wenn man bei mir ist und mich als Mediatorin anfragt, dann sind das meistens Themen rund um die Trennung, um die Themen Trennung, Scheidung, Erbrecht. Man könnte aber auch mit ganz anderen Themen kommen. Auch als Gruppe kann man kommen und sagen, kannst du uns als Mediatorin hier mediieren? Ein Verein, der bestimmte Themen hat oder Institutionen, egal wo man ist, ob man im öffentlichen Dienst irgendeine Gruppe hat oder am Arbeitsplatz. Also auch da kann man sozusagen den Mediator, die Mediatorin mit reinholen. Das ist also von der Fachkenntnis unabhängig, sondern es ist ja eine Methode, mit der man bei der Konfliktlösung hilft, und letztlich erarbeiten die Mediationsparteien, die Medianten heißt das hier, die Lösung ja selber mit Unterstützung des Mediators, der Mediatorin.
Und du hast ja auch von Wirtschaftsmediation gesprochen, also auch das ist ja ein Themenfeld, auf dem du dich bewegst und auch Firmen in all ihren Facetten dann irgendwo durch Mediation unterstützen kannst.
Genau, es ist genau das sozusagen, auch wenn es um Zahlen geht, sind die Menschen, bringen ja ihre Expertise mit und dann gucken wir, wie wir das hinterher tatsächlich in eine Lösung gießen können. Es geht ja meistens um eine unterschiedliche Form der Interpretation von Wirklichkeiten und von, wie gehen wir mit vielleicht tatsächlichen Tatsachen um oder falsch verstandenen Tatsachen. Das sind die Fragestellungen, die da sind. Deine Frage eben noch war, wenn ich als Mediatorin angefragt bin, dann darf ich nicht mehr als Anwältin tätig sein. Genau so. Das ist dieses, das ist ein freiwilliges Verfahren. Es soll allparteilich sein. Als Mediatorin bin ich neutral. Und neutral bin ich nur dann, wenn ich nicht einen als Interessenvertreter vertrete. Das heißt, mir ist es rechtlich verboten, gleichzeitig anwaltlich tätig zu sein und eine anwaltliche Beratung zu erteilen. Und auch als ersten Schritt im Mediationsverfahren ist das etwas ganz Wesentliches, worauf ich hinweise, gerade weil ich auch Anwältin bin. Und wenn mich Menschen abfragen im Familienrecht oder Erbrecht, ist es das, worauf ich hinweise, dass ich hier in dieser Sache, wenn ich als Mediatorin tätig bin, nicht auch gleichzeitig als Anwältin tätig bin und mir eine rechtliche Beratung gesetzlich verboten ist. Das führt immer zu ganz vielen Fragezeichen auf der Stirn. Das bedarf der Erläuterung und das wird aber auch erläutert. Und das ist dann aber auch verständlich, weil Menschen ja auch gerade möchten, dass da jemand sitzt, der neutral ist und nicht Partei ergreift für den einen oder die andere. Weil ansonsten hat man sofort Machtgefälle in der Verhandlungsposition. Und ich erkläre aber auch, dass es gar kein Thema ist, wenn ich mediiere und Mediatorin bin, dass die Beteiligten sich gerne, gerade wenn es um Unterhalt oder Zugewinn geht, dass sie sich noch im Hintergrund anwaltlich beraten lassen. Das Interessante daran ist nur, dass Anwälte manchmal so ein Eigeninteresse haben, ein Verfahren führen zu wollen und wenig loslassen können in der Beratung und manchmal ihre Klienten, ihre Mandanten in ein streitiges gerichtliches Verfahren schicken, weil sie, ich nenne das immer Öl ins Feuer gießen. Und das mache ich aber auch bewusst. Auch Achtsamkeit schaffen und sagen, sie sind auch der Auftraggeber im Verhältnis zu ihrem Anwalt. Sie steuern ihren Anwalt. Nicht der Anwalt sie, der darf sie aufmerksam machen auf kritische Punkte. Dazu fragen sie ihn ja an. Und dazu möchten sie auch seine Meinung. Aber dann dürfen sie sich entscheiden, wie sie es denn tatsächlich am Ende des Tages machen wollen. Und da möchte ich einfach Bewusstsein für schaffen, dass da sozusagen der Auftraggeber nicht einfach seine Selbstbestimmtheit abgibt, sondern auch seine Selbstbestimmtheit weiterführt. Und wer uns beiden in den anderen Podcast-Folgen gut zugehört hat, weiß, dass Selbstbestimmtheit mit ein großes Thema ist bei allem, was wir so tun, bei dir im Coaching ohnehin. Das ist sozusagen der oberste Leitsatz da oben drüber. Und auch ich halte meine Mandanten und auch meine Medianten, die bei mir sind, für Menschen, die selbstbestimmt eine Entscheidung treffen können und auch selbstverantwortlich eine Entscheidung treffen können. Und damit sind wir auch schon bei der Grundhaltung des Mediators, der Mediatorin in einem solchen Verfahren. Nämlich, dass ich davon ausgehe, dass ich da Menschen vor mir sitzen habe, die sehr wohl in der Lage sind, eine eigene Entscheidung selbstbestimmt treffen zu können. Und dass manchmal die Wirklichkeit vielleicht aufgrund der Konfliktlage, wir alle beide wissen, wenn man sich streitet, ärgerlich ist, wütend ist, das haben wir auch in unseren Podcast-Folgen zuvor schon gesagt, dass sich dann die Wirklichkeitswahrnehmung sehr verzerrt. Wir alle kennen vielleicht so dieses Tunnelgefühl, dass wir dastehen und gerade wenn wir ärgerlich sind, der Boden geht weg unter unseren Füßen. Man hat so das Gefühl, man ist in so einem Eisenbahntunnel und hat da hinten irgendwo ein kleines Licht, wenn überhaupt.
Die Lokomotive, die auf einen zukommt.
Genau. Und das ist halt, das sind einfach so Dinge, man nimmt die Wirklichkeit nicht mehr so wahr, wie sie ist, wenn man seine sehr negativen, sehr explosionsartig sich entladenden Gefühle wie Wut und Zorn, man schreit sich an, man verallgemeinert. Wir haben ne, in unseren anderen Podcast-Folgen dieses Immer ist das so und ne, die, auf der, auch die eindeutigen Botschaften auf der Du-Ebene, wir wollen mal von Vorwürfen reden, sind dann häufig da mit im Raum und dann sind wir in so einer Spirale, in einer Wortspirale, aus der wir nicht wieder rauskommen. Und dazu ist die Mediation da, um Zuhören zu ermöglichen, um Dinge wieder zu ordnen und ja, dem Emotionalen durchaus Raum zu geben, damit wir auf der Sachebene eine Lösung finden können.
Du hast, als wir die Eisbergfolge vorbereitet haben, auch so ein bisschen erzählt, dass im Grunde ja viele, die in ein Mediationsverfahren starten wollen, mit der Idee kommen, die Emotionalität rauszunehmen, die Emotionen ja wegzulassen und das Ganze eben faktenbasiert zu besprechen.
Das
dieses
klappt
Thema
nie.
Oder die, genau die Trennung als Metathema.
Ja.
Genau, und du hast gesagt, dass das im Grunde nie funktioniert, dass also die Gefühle einfach da sind, die Gefühle auch angeschaut und angesprochen und ausgesprochen werden wollen und man diese Gefühle eben auch bewusst machen darf, nicht? Im Mediationsgespräch, im Mediationsverfahren, weil sie einfach ja auch ein Beteiligter dieses ganzen Prozesses sind und erst wenn ich sie würdige, bin ich in der Lage, dann auch wirklich die Fakten anzuschauen, weil die Gefühle eben genauso dazugehören und man das Ganze nicht nur faktenbasiert betrachten kann. Ne?
Genau,
das habe ich nicht verstanden.
Ja, es ist ja eine Angst. Es ist ja die Angst vor negativen Gefühlen. Genau das, was du angesprochen hast, dass diese negativen Gefühle plötzlich sozusagen uns durchströmen und wir auch nicht mehr Herr im eigenen Haus sind oder Frau im eigenen Haus sind und da plötzlich rumbrüllen, rumschreien und Dinge von uns geben, die wir eigentlich gar nicht sagen wollen. Und wir sehen uns oder wir hören uns selber zu, während wir schreien. Und ich glaube, das ist so die größte Sorge und größte Angst. Und Menschen, die hierher kommen, sagen das auch, ne, und bemühen sich auch sehr, da sachlich zu bleiben. Und wenn es aber an eingemachte Themen geht, also wir gehen jetzt weg von, was passiert eigentlich in der Mediation, wie läuft das ab? Es ist ein Mediationsvertrag zu schließen, den erörtere ich auch, den übersende ich auch vorab im Entwurf. Und auch über Honorar wird natürlich gesprochen. Und wenn es dann aber das erste Mal losgeht mit den ersten Themen und man sitzt da, ist häufig noch kein Auge trocken geblieben. Mhm. Also, und auch die Emotionen, die da sind, die ursprünglichen Krisen, Gespräche, die dem ja zugrunde liegen, denn schließlich hat es ja einen Grund, dass man zum Mediator, zur Mediatorin geht, sind dann auch wieder auf dem Tisch. Und vielfach entschuldigen sich die Menschen dann erstmal bei mir. Und ich merke, sie versuchen noch, weil ich ja jemand Fremdes, Drittes im Raum bin, da eine Fassade aufrecht zu erhalten, weil sie nicht möchten, dass ich die Emotionen sehe. Schließlich sind wir ja alle auf der Sachebene unterwegs. Und wenn ich dann aber die Erlaubnis gebe, dass diese Emotionen mal gesehen werden dürfen oder ich merke, da explodiert gleich einer oder eine oder fängt gleich an zu weinen oder ich merke, da ist was, dann spreche ich das auch an. Ne, wenn man an der Körpersprache schon merkt, da passiert was und da werden gerade Emotionen unterdrückt oder auch an der Wortwahl, kann ich das ansprechen. Und das, genau das ist Sinn und Zweck der Mediation, weil das löst hinterher auch den Konflikt, wenn die Konfliktparteien dem eine Chance geben.
Du hast eben gesagt, es gibt eine Mediationsvereinbarung. Mhm. Stehen da auch Regeln drin, wie man sich in einem Mediationsgespräch verhalten soll, kann, darf, möchte? Mhm. Oder sind das eher die rechtlichen Gegebenheiten, die du da vertraglich
Also alles, was man gerne vereinbaren
Schon auch
möchte.
Regeln.
Genau, schon Regeln, auch zur Allparteilichkeit, zur Neutralität, zu meiner Stellung, dass ich beispielsweise hinterher, wenn die Beteiligten sich doch eines Tages mal streiten sollten, dass ich nicht als Zeuge benannt werden kann. Aber auch das Mediationsverfahren, dass man den anderen ausreden lässt. Mhm. Also solche Dinge auch. Und man kann auch noch weitere Regeln vereinbaren, beispielsweise auch das Mediationsverfahren nach Möglichkeit mit einer Vereinbarung enden soll. Das ist ja nicht immer garantiert, aber man kann eine Absichtserklärung abgeben. Mhm. Schließlich kommen ja die Menschen nicht nur hierher, um keinen Lavendelduft und keine Klangschalen und keine Vereinbarung zu haben am Ende des Tages, sondern sie möchten ja auch tatsächlich ganz konstruktiv Themen hier abarbeiten und eine Lösung erarbeiten und dann auch meistens verschriftlichen, damit jeder ein bisschen Rechtssicherheit hat.
Ja. Und im Grunde mit dieser Verschriftlichung ersetzt du ja einen Teil des gerichtlichen Verfahrens, kann man sagen, nicht?
Also ich nicht, ich bin ja kein Richter.
Nein, aber die Vereinbarung, die getroffen wird, also alles das, was im Vorwege verhandelt wird, mediiert wird, muss ja nicht mehr gerichtlich beschlossen werden, sondern ein guter Teil oder mehr oder weniger großer Teil kann ja dann schon einvernehmlich geregelt werden, nicht?
Genau so. Und das kann man auch Schritt für Schritt erarbeiten. Mhm. Viele kommen ja hier so mit dem Anspruch rein, so in 2 Stunden haben wir hier alles abgearbeitet. Mhm. Das ist sehr sportlich. Gerade wenn vielleicht gerade noch die Trennung bevorsteht. Wir können uns ja einfach mal überlegen, wir haben ein zerstrittenes Ehepaar mit 2 Kindern. Das ist so der Klassiker mit dem Haus, mit den Darlehensverbindlichkeiten. Und jetzt merkt man, es läuft nicht mehr. Wie kommen wir denn auseinander? Wenn wir beide miteinander reden wollen und uns überlegen, wer zieht jetzt erstmal aus dem Haus, dann ist schon mal Krise angesagt und jeder zieht sich zurück in sein Zimmer, bestenfalls, oder es eskaliert im Streit und man freut sich schon, wenn die Kinder es nicht gleich mitbekommen und selber in ihren Zimmern sitzen. Und da ist ja eine unfassbare Spannung im Haus, wenn man gerade diese Trennungszeit hat. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen an der Stelle, der das schon erlebt hat oder der das gerade selber erlebt. Und deshalb dieses, wie gehen wir damit um? Denn dieses, wer zieht aus dem gemeinsamen Haus, ist erstmal eine ganz sensible Sache. Keiner möchte richtig weichen und keiner möchte ein Präjudiz schaffen für mögliche weitere Folgefragen, die dann da sind. Und das kann man besprechen. Das kann man tatsächlich besprechen. Und auch hier kann man erstmal überlegen, welche Lösungen erarbeiten wir vielleicht auch erstmal für eine Übergangszeit? Wie modellieren wir diese Übergangszeit? Wie schaffen wir das finanziell auch jenseits von der Unterhaltsberechnung? Denn das tut ja manchmal auch gerade wenig. Immer kann man ja auch gleich das Haus verkaufen, weil man es eigentlich müsste, weil die Finanzen eigentlich nicht darauf ausgelegt sind, dass man plötzlich 2 Wohnungen unterhält. Und Mietwohnungen, das wissen wir ja alle, die wir hier sitzen, sind vielfach unerschwinglich geworden. Und für jemanden, der auszieht und dann ja vielleicht die Kinder auch nochmal zu Besuch haben möchte, ist ja so eine Einzimmerwohnung, möbliertes Zimmer, jetzt keine Alternative zum vorher bewohnten Einfamilienhaus mit 120, 140, 160 Quadratmetern im Grün. Das ist ja mal etwas, da hängt ja auch ganz viel Herzblut mit dran und man hat viel gebaut und renoviert und viel Liebe und Gedanken reingesteckt. Genau. Mhm. Und das sind so Themen, da sind Emotionen drin. Jeder, der sich jetzt reinfühlt und reinschwingt, weiß genau, was damit gemeint ist. Und da zu überlegen, wie gestalten wir das, das kann man hier besprechen. Dafür ist der Raum da. Und dafür ist auch der Raum da, um Ängste auszusprechen. Mhm. Ja, zu gucken, da hat jemand Angst, jetzt auszuziehen, weil, oder wenn das passiert, was passiert denn dann? Oder Wechselmodell, wie erzählen wir es den Kindern? Also ich glaube, wir hatten es auch in einer unserer Folgen angesprochen, dieses, wie erzählen wir es den Kindern, dass Menschen das manchmal gar nicht mitdenken. Und wenn ich das anspreche, dann so ein Angstzucken kommt. Mhm. Weil das ist, glaube ich, so ein Thema, das klammert man innerlich aus und versucht, das zu überspringen. Aber das ist mit eines der wichtigsten Themen bei der Trennung, weil da setzt man wirklich Ursachen und stellt eine Weiche für künftige Kommunikation und für künftigen Umgang miteinander.
Und man kann es schlecht üben, nicht?
Ja, man kann es schlecht üben, zu Hause gar nicht, wenn man vor allen Dingen nicht, wenn die Spannung groß ist. Mhm. Mit mir kann man es üben, mit dir kann man es auch üben. Ne, du bist auch Coach, du machst auch solche Gespräche mit deinen Klienten oder schaffst da auch viel Bewusstheit. Bei mir sitzen dann ja beide, bei dir sitzt nur einer, bei mir sitzen beide und man kann das Setting dann halt mit beiden besprechen.
Ja. Du sprichst immer von einem Mediationsprozess und ich verstehe das so, dass in der Trennungsbegleitung oder Scheidungsbegleitung du auch immer die Partner über einen gewissen Zeitraum begleitest, nicht? Dass also in der Regel nicht ein Gespräch ist, was man einmal führt über 1 oder 2 Stunden, sondern dass das schon was ist, was so ein bisschen vielleicht auch mit Hausaufgaben einhergeht, mit Gedanken, die man sich zwischen mehreren Gesprächen macht. Und ja, du das Ganze eben prozessual über den Trennungsprozess, über den Scheidungsprozess begleitest.
Ich finde das Wort Prozess gerade ganz wichtig und gut, vielleicht für alle zum Verständnis. Prozess heißt ja nicht gerichtliches Verfahren, genau. Sondern Prozess heißt eigentlich nichts anderes als Entwicklungsprozess oder nennen Sie es unterschiedliche Verhandlungstage. weil das ist tatsächlich ein Entwicklungsprozess. Ihr werdet merken, wenn ihr ins Mediationsverfahren hineingeht, dass da alleine dadurch, dass Emotionen angesprochen werden, sichtbar gemacht werden, dass sich dann etwas löst. Und selbst wenn man im ersten Termin noch keine finale Lösung für alles Mögliche hat, was man sich vielleicht so vorgestellt hat, das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, das gehört dazu. Sondern es gehört dazu, das Stück für Stück abzuarbeiten und sich auch emotional mit diesem Thema Trennung, Scheidung weiterzuentwickeln. Ihr hört unsere Podcast-Folgen, ihr merkt sozusagen, wir haben die 7 Phasen der Trennung ganz am Anfang gehabt, ganz wichtige, ganz tolle Podcast-Folge von uns. Da zu sehen, das ist ja auch etwas, da entwickle ich mich ja mit. Und das hier ist nichts anderes als auch ein Entwicklungsgespräch für den Konflikt. Mhm.
Ja. Wie lange dauert dann so ein typischer
Konflikt? 1,5 Stunden, also 1,5, maximal 2 Stunden, weil nach 1,5 Stunden ist man wirklich auch emotional geschafft. Mhm. Also so, das ist sowas, das mag man dann nicht mehr aushalten, weil da doch viel Spannung im Raum ist, die abgebaut wird und viele Emotionen, die hochkommen und die Themen sind halt doch anstrengend und machen was mit einem und dann reicht's auch. Und wenn man dann ein Thema abgearbeitet hat, beispielsweise, wie trennen wir uns, wie sagen wir es den Kindern, oder ein Thema, was ich tagesfüllend finde, mindestens für eine Verhandlung, ist der Unterhalt. Es sind meistens 2 Termine, dass man die gut vorbereitet. Wenn man gut vorbereitet ist, schafft man es in 2 Sitzungen, aber da ist auch ganz, ganz viel Emotion mit bei. Und das gut zu steuern und das gut mit abzuarbeiten, ist schon ganz wichtig. Ganz viel Angst auf beiden Seiten. Also beim Unterhaltsthema ist ganz viel Angst auf beiden Seiten.
Kann man dann sagen, das sind 5 Termine, 10 Termine oder so ein Prozess? Oder
will ich gar
nicht
so
2,
sagen.
Aber auch nicht 100?
Hängt tatsächlich von den Beteiligten und von den Themen ab, die mitgebracht werden. Genau.
Okay.
Vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, dieses gerade, weil die Menschen ja lernen, miteinander wieder zu reden in dem Mediationstermin, und lernen durch den Mediator, Mediatorin einander wieder zuzuhören und auch Emotionen sichtbar gemacht werden hinter den eigentlichen Sachthemen. Gerade das schafft die Möglichkeit, dass man selber eine tragfähige Lösung erarbeitet. Denn dann, wenn sie, ich sag mal, vom Gericht erarbeitet wird oder die Anwälte schreiben und machen Lösungsvorschläge, jeder, der das schon miterlebt hat und erlebt hat, dass man sich 3 Jahre mit Anwälten hin und her schreiben kann zu unterschiedlichen Themen und Anwälte Leitsordner zum Zugewinnausgleich, zum Unterhalt sammeln können, das tue ich ja auch, ich bin ja auch Anwältin, wissen aber, dass die Lösungen nicht immer ganz tragfähig sind. Es kann sein, dass sie gut halten und man dann hinterher eine Lösung findet und es notariell beurkunden lässt. Das ist immer, ich sag mal, meine Wunsch- und Zielvorstellung, gerade für außergerichtliche Verfahren. Wenn es nicht klappt, muss es halt gestritten werden in gerichtlichen Verfahren. Auch das muss man einfach mitbringen und mitwissen. Aber wenn die Beteiligten sich entscheiden, bewusst entscheiden für ein Mediationsverfahren und es durchhalten mögen, weil es ja auch emotional ganz schön was mit einem macht und ganz schön Dinge mit ans Licht bringt, dann schafft es auch die Möglichkeit, dass die Lösung tragfähig ist und auch hält und dass die Beteiligten hinterher wieder in der Lage sind, gerade wenn es jetzt um Familienrecht geht und um familienrechtliche Fragen, wieder miteinander zu reden. Im Erbrecht sieht es anders aus. Im Erbrecht besteht manchmal gar nicht der Wunsch, dass man hinterher noch gut miteinander ist und die Beziehung klärt und miteinander reden will, sondern da geht es einfach darum, wie kriegen wir eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung für bestimmte Dinge hin oder was finden wir jetzt gerecht oder. Und wie können wir testamentarische Bestimmungen verstehen und wir können uns zwar als Erbengemeinschaft ganz ewig und 3 Tage streiten um die Auslegung von oder wie mit bestimmten Immobilien bei einer Teilungsanordnung umgegangen wird und Ausgleichungsvorschriften und. Das ist ein wunderbares Streitfeld für die Anwälte, aber in der Mediation gibt es Raum dafür, sich da gut selber zu einigen. Und das heißt nicht, dass man hinterher noch miteinander Kontakt haben möchte. Manchmal ist es ja so, dass man sich schon vorher nicht mehr sehen mochte und eigentlich auch nicht mehr reden möchte, weil ganz viele familiäre Bande kaputt gegangen sind oder gar keine familiären Bande bestehen und deshalb auch schon viel Spannungsfeld da ist. Und dann ist da ein ganz anderes Bedürfnis hinterher an der Konfliktklärung.
Das heißt also, auch ein Mediationsprozess sorgt nicht dafür, dass man als beste Freunde auseinandergeht, aber zumindest dafür, dass man irgendwo einen Kompromiss am Ende des Prozesses hat, mit dem ja alle Seiten leben können und der näher ist als eine gerichtliche Entscheidung, oder? Kann man vielleicht so sagen.
Also es gibt ja auch in gerichtlichen Verfahren, gerade im Erbrecht, bieten das die Gerichte ganz häufig an, das Mediationsverfahren, eine gerichtliche Mediation. Da hat man sich aber ja schon ganz lange vorher gestritten. Hat man sich schon über Anwälte gestritten, außergerichtlich. Dann ist man ins gerichtliche Verfahren gegangen, hat da schon hin und her geschrieben und dann bietet das Gericht die Möglichkeit einer Mediation an. Und ob das dann, das ist so ein bisschen wie eine bessere Vergleichsverhandlung, würde ich es jetzt benennen wollen. Das ist so halb freiwillig, weil man ja schon im gerichtlichen Verfahren ist und die Entscheidung für ein Mediationsverfahren vor gerichtlichen Verfahren und gerade zu früheren Zeitpunkten, das spart Zeit, Geld, Nerven. Und was ist unser kostbarstes Gut, was wir eigentlich haben? Das ist Zeit. Das ist wirklich Zeit. Und möchte man ewig im Streit miteinander verheddert sein? Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon, dieses im Konflikt miteinander verbunden sein. Kann ja eine Möglichkeit sein, damit man mit dem anderen verbunden bleibt und auch noch Macht hat und Kontrolle hat. Aber wenn man das Bedürfnis nicht hat und denkt, eigentlich möchte ich, dass es zu Ende geht und alle denken das so, dann könnte man die Mediation tatsächlich als Instrument zur Konfliktlösung, es ist ein Instrument der Konfliktlösung, nicht das Ultimative, es ist eine Möglichkeit und sie muss nicht greifen, aber sie bietet ein gutes Spektrum an, damit Parteien wieder ins Gespräch kommen miteinander.
Also, Mediation ist kein Allheilmittel, haben wir festgestellt, kann aber in vielen Situationen weiterhelfen, den Prozess verbessern, die Kommunikation verbessern. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns weiter. Am besten nicht bei eurer nächsten Mediation, aber vielleicht danach bei einem Gläschen Wein.
Ja, und ich denke, ich verweise euch auch nochmal auf unsere anderen Podcast-Folgen. Wir hatten eben schon ein paar angesprochen. Hört euch auch ruhig nochmal die Podcast-Folgen zur Konfliktlösung an, zu den Kommunikationsthemen, die Sven und ich hatten. Die Eisberg-Folge finde ich in diesem Kontext super, super spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob Sven alles verlinken will. Ich würde einfach sagen, hört einfach rein, weil das sind einfach nochmal gerade in diesem Kontext super gute Folgen.
Und es gibt ein ganz tolles neues Tool für Podcasts. Ich kann nämlich jetzt bei dieser Podcast-Folge andere Podcast-Folgen einfach verbinden und die werden dann in den Podcast-Playern direkt als nächstes mit angeboten und man kann direkt aus dieser Folge draus zugreifen.
Wow,
ganz
das
toll.
Wusste ich noch gar nicht.
Das ist neu.
Ja.
Das war's für heute. Wir danken einmal mehr fürs Zuhören und deine Zeit und deine 5-Sterne-Bewertung und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin eine gute Zeit.
Eine gute Zeit.
Tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.